Ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich bin Bernward Geier. Ich darf diese spannende Session, auf die ich mich schon sehr freue, moderieren. Ich selbst habe ungefähr 45 Jahre in der Biobewegung auf meinem Rücken, bin also sowas wie ein Pionier, lebe hier ganz in der Nähe auf einem kleinen Biohof und wir wollen uns heute dem Thema stellen, wie sieht es denn aus mit dem Mainstream und dem Vollsortiment. Und dazu haben wir wirklich ausgesprochene Experten, die sehr viel in dem Bereich gemacht haben, große Verdienste haben, darf ich sagen. Und die Experten stellen sich dann jeweils kurz selbst vor. Und wir dachten, wir fangen an, mehr so von der akademischen Seite, mit dem Herrn Professor Dr. Jan Nissen. Der Georg Simon Ohm ist nicht ein vierter Referent, das haben wir gerade geklärt. Bitte schön, Sie wollten die Aufgabe übernehmen, sozusagen das Stage-Setting zu machen.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jan Nissen. Ich bin gelernter Biobauer. Das war so das Erste, was ich nach der Schule gemacht habe, einfach aus Interesse heraus. Und es ging dann weiter, sodass ich mich nach dem Studium in der Marktforschung im Rahmen meiner Promotion mit dem Kaufverhalten von Biokunden befassen durfte. Ich durfte eine der ersten GfK-Haushaltspanel-Daten zum Einkauf mit Bioprodukten auswerten. Das waren Daten von 2003, also über 15 Jahre. Wie war damals das Kaufverhalten? Und im Grunde seitdem habe ich starkes Interesse dafür und daran, wie, wieso, weshalb, warum Menschen zu Bioprodukten greifen oder auch nicht. Ich durfte bis vor einem Jahr bei Bioland den Bereich Marketing gründen und aufbauen. Und vor einem Jahr habe ich dann die Herausforderung angenommen, einen neuen Studiengang an der Technischen Hochschule Nürnberg, der heißt Management in der Biobranche, ein betriebswirtschaftlicher Bachelorstudiengang, diesen zu übernehmen, hier den Studiengang zu leiten und jetzt weiterzuentwickeln und hier meine mittlerweile doch auch 25-jährige Erfahrung aus der Biobranche einzubringen. Was waren damals vor 15 Jahren die Themen, die die Verbraucher angetrieben haben, zu Bioprodukten zu greifen? Damals noch überwiegend im sogenannten Naturkostfachhandel, in Bio-Supermärkten, aber auch damals schon ganz stark. Zu der Zeit lebte ich auch in der Tegut-Region in Nordhessen, eben auch damals schon mit einem Anteil von roundabout 20% meiner Einschätzung nach die Kunden in normalen, in Anführungszeichen, Supermarktformaten Bio gekauft. Die Motive haben sich nicht wesentlich geändert. Den Menschen geht es darum, möglichst Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Region zu unterstützen. Es geht um Tierwohl. Nach wie vor die artgerechtere Tierhaltung, die wir auf Biobetrieben vorfinden. Es geht übersetzt auf die heutige Sprache um Klimaschutz, auch damals schon um Artenschutz. Die Thematik, die sich heute zugespitzt hat, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, bei der auch der Handel immer stärker zum Treiber wird, die Themen selbst anzugehen, nicht mehr auf die Politik zu warten. Wir haben es letztes Jahr bei der Initiative Tierwohl bzw. den Formaten der Einzelhändler gesehen, dass nicht mehr auf die Politik gewartet wird, sondern die Händler heutzutage Verantwortung übernehmen und den Kunden, die sich auch als Bürger dafür aussprechen, zunehmend Artenschutz, Klimaschutz, Tierschutz auch im Einkaufskorb zu realisieren und hier mit den Füßen abzustimmen, das greifen die Händler auf. Und wenn wir uns fragen, womit können die Händler in Zukunft noch mehr Verbraucher erreichen für Bioprodukte, um eben auch ihr Profil zu schärfen, dann sind es meiner Ansicht nach genau diese Themen, die ich zum einen ein Stück weit politisch kommunizieren, vermitteln kann, zum anderen aber auch werblich wie das mit anderen Themen auch gemacht wird, sodass ich diese positiven Aspekte des Biolandbaus, wo auch ganz klar nachgewiesen ist, dass hier Bio die Nase vorne hat beim Thema Nachhaltigkeit und Bio, dass ich das werblich aufgreife und im Grunde hier ein eine große Spannbreite an Kommunikationsmöglichkeiten habe, um zu zeigen, guck mal, lieber Kunde, ich übernehme Verantwortung, das ist mein Angebot an dich und du kannst hier Bio einkaufen, du kannst das genießen, gleichzeitig auch einen Beitrag für die nachhaltige Entwicklung in unserer Welt leisten. Wo wir damals vor 15 Jahren noch eine große Zustimmung hatten zu Bioprodukten, aber das reale Kaufverhalten, was wir messen konnten mit dem Verbraucherpanel der GfK, noch zu einem großen Teil nicht das war, was der Mensch sich selber wünscht, was er in Befragungen sagt, aber am Kaufregal dann doch das konventionelle und billigere Produkt kauft. Hier hat sich gezeigt, ein sogenanntes intendiertes Verhalten. Die Menschen möchten auch, aber es gibt noch die Schere im Kopf der Verfügbarkeit, des Preises oder der Gewohnheit. Und hier sind wir ja mittlerweile ein gutes Stück weitergekommen. Und gerade Einzelhandelsunternehmen wie Tego, die wir jetzt hier eben auch haben, haben uns gezeigt, dass es möglich ist, in einem ganz normalen, in Anführungszeichen, konventionellen Supermarktformat mit 25% und mehr Anteilen am Umsatz Bio zu vermarkten und hier auch die Kunden an sich zu binden, die ja teilweise richtige Fans dann sind, weil sie wissen, hier kümmert sich der Händler um die Bio-Landwirtschaft in seiner Region, aber auch global. Das als kurzes Eingangsstatement.
Ja, vielen Dank für eben dieses Eingangsstatement. Es war ja schon der Bezug gemacht zu Tegut, einer der Lebensmitteleinzelhandelunternehmen, die sehr, sehr früh und zu der Zeit mit dem vergleichbaren Engagement im Bio eingestiegen sind. Eine Zahl ist schon genannt worden, da sind wir jetzt gespannt, mehr zu hören. Thomas Gutberlet.
Ja, danke schön. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Thomas Gutberlet, bin Geschäftsführer bei Tegut. Der Name ist schon gefallen. Hab sehr früh natürlich eine familiäre Verbindung zu dem Unternehmen gehabt. Treibe nebenher auch hobbymäßig einen klitzekleinen Demeter-Betrieb, eine kleine Landwirtschaft, sodass man über beide Seiten der Medaille in einer gewissen Weise immer noch miterlebt. Das ist ganz schön. Und wir bei Tegut haben sehr früh uns die Überlegungen gestellt, was sind Qualitätskriterien für gute Lebensmittel? Und da sind wir Anfang der 80er Jahre auf Bio gestoßen. Aus dieser Suche heraus, wo findet man dann klare Zertifizierungen, wo gibt es Richtlinien, wie kann man sich eigentlich mit guten Lebensmitteln beschäftigen? Und haben dann Anfang der 80er Jahre begonnen, Bioprodukte einzuführen. Das war damals noch sehr mühsam. Das waren sehr viele einzelne Produkte, die waren auch gar nicht einfach zu bekommen. Einzelne Bauern, denen wir dann mal eine Kuh finanziert haben, um dann Milch zu bekommen. Also sehr, sehr kleine Schritte am Anfang und das dümpelte sehr lange auch vor sich hin. Und wenn mein Vater nicht so ein Durchhaltevermögen in der Beziehung gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich auch wieder kaputt gegangen, wie so kleine Pflänzchen eben sind. Also insofern kann man nur jedem, der mit etwas beginnt, immer wieder sagen, man muss lange durchhalten, den Mut dazu haben, wenn man an etwas glaubt, dass es richtig ist, das auch weiterzuführen. Heute liegen wir bei rund 30% Umsatzanteil mit Bio. Das hat sich die letzten Jahre kontinuierlich entwickelt und die letzten Monate lagen wir so bei rund 30%. Und wir glauben auch, dass man das durchaus noch steigern kann. Das Spannende, was ich finde bei unserem Unternehmen, ist, dass wir ein Unternehmen in der Entwicklung sind. Also wir sind kein Unternehmen, was gegründet wurde und von vornherein als Bio-Unternehmen begonnen hat, sondern wir sind ein Unternehmen, was nach dem Krieg aus der Existenzgründung eines Einzelnen heraus gegründet wurde, der das Unternehmen gegründet hat, um damals seine Familie zu ernähren. Also einfach in dem Problem, was damals 47 war, wie ernähre ich mich, wie ernähre ich meine Familie und wie ernähre ich vielleicht noch 3-4 Leute in der Nachbarschaft. Und da die ganze Ernährungsfrage war, wirklich eine überhaupt mal Nahrungsmittel verfügbar machen, auf Lebensmittelkarten etwas zu beschaffen. Also aus diesem Geist heraus ist das Unternehmen ursprünglich entstanden. Und wir sind jetzt dabei, dieses Unternehmen eben immer weiter zu transformieren, hin zu einem Unternehmen, was ein Teil der Ernährungswende ist. Und das ist das, was sozial im Unternehmen spannend ist, weil das heißt nämlich immer, die 6.000 bis 7.000 Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen, auch die zu bewegen in diese Richtung und auf der anderen Seite unsere Kunden immer mitzunehmen. Wir können ja nicht einfach von heute auf morgen sagen, die anderen 70% unserer Kunden gefallen uns nicht. Das wäre dann das Ende des Unternehmens, sondern wir müssen schauen, wie finden wir natürlich Kunden, die unseren Weg mitgehen, aber wie bekommen wir auch die Kunden, die wir haben? Wie können wir die davon überzeugen, dass der Griff zu guten Lebensmitteln, zu biologisch-organischen Lebensmitteln der richtige Griff ist und dass das eine sinnvolle Wahl ist. Und das macht unser Unternehmen so spannend. Ist es gefallen? Ich glaube, wir müssen uns einfach im Klaren darüber sein, auf die Politik zu warten, hat wenig Sinn. Das können wir heute wieder lesen. Und ich glaube, Wirtschaft ist gefordert, selbst in einen Transformationsprozess zu gehen und nicht lange zu diskutieren, wie kann man jetzt die zum Beispiel Klimaproblematik und Wirtschaft zusammenbringen und darauf warten, dass die Politik dafür die richtigen Rahmenbedingungen macht. Ich glaube, da werden wir uns schwarz warten, wenn wir das machen. Sondern wir sind hier alle darauf aufgefordert, bei uns zu nehmen, wie kann man ein Unternehmen, was ja einfach mal so ist, wie es ist, mit den Strukturen, die es hat, wie kann man das auf den richtigen Weg bringen? Und das, was wir in den letzten 30 Jahren dazu erlebt haben, ist, dass eine ganze Menge möglich ist. Und ich glaube, dass wir auch noch eine ganze Menge Aufgaben vor uns haben, das ist gar keine Frage. Es gibt noch viel bei uns zu tun, aber auf den Weg machen wir uns. Und jetzt kann man sich ja fragen, immer wieder, ist es denn schön, dass Bio im Mainstream angekommen ist? Also erstmal muss man ja sagen, ja natürlich ist das schön, weil wir sind ja mal damit begonnen, dass wir gesagt haben, Bio kann 100% werden. Und dann muss Bio Mainstream sein. Also wenn ich wirklich möchte, dass wir eine Ernährungswende, eine Landwirtschaftswende haben, dann heißt das ja nicht, dann kann das nicht in einer Nische bleiben. Weil das würde ja bedeuten, dass ich eben keine Wende hätte. Also muss es in den Mainstream kommen. Die Frage ist nur, wie wir diesen Weg richtig gestalten und wie wir bei diesem Weg die Ideale und die Grundsätze und Werte, die sich aufgebaut haben, wie wir die erhalten und wie wir die weiterführen. Das ist die Frage. Also nicht, ob es passiert, sondern wie wir genau diese Transformation richtig gestalten. Und da sind alle Marktteilnehmer entsprechend gefordert.
Ja, vielen Dank. Das war schon spannend. Einmal die Zahl beeindruckend. Die Entwicklung geht dynamisch weiter. Ein hoher, hoher Bio-Anteil. Ich glaube, das ist einmalig in der deutschen LEH-Szene, der hohe Anteil. Andere hätten das gerne, glaube ich. Aber die arbeiten dran, wenn ich das so richtig mitbekomme. Ja, jetzt kriegen wir nochmal, auch mehr aus der Praxissicht heraus, einen Beitrag von Peter Boguszewski, lange Zeit Geschäftsführer bei Phoenix und hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, damals auch mit dem Globus Handelshaus die Biovermarktung. Ich war im Saarland, ich war erst im Globusland, bevor ich ins Teegutland kam. Und damals hat man, glaube ich, das Ziel gehabt, 200 Produkte im Sortiment. Und jetzt hören wir hier 3000 Produkte im Sortiment. Das ist tatsächlich ein Full-Range, Vollsortiment aus Ihrer Sicht und Erfahrung.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Boguszewski, wie schon erwähnt. Ich bin ein Urgestein, was Lebensmittel anbelangt. Das heißt, im konventionellen LEH gestartet mit der Rewe, dann zu Tengelmann gewechselt. Das war vor 30 Jahren. Dort war die Pionierarbeit, die Eigenmarke Naturkind auf den Markt zu bringen. Die wurde damals entwickelt von Tengelmann, weil dort auch schon der Gedanke war, ähnlich wie bei der Familie Gutbellet, Bio von der Familie Haupt, es muss gesunde Ernährung sein. Das war wirklich Pionierarbeit. Nach dem Gang bei Naturkind, einige Stationen, unter anderem auch bei Teegut als Einkäufer tätig gewesen, um gute Lebensmittel fürs Unternehmen zu beschaffen. Zuletzt, wie schon erwähnt, auch Geschäftsführer eines Bio-Großhandels in der Nähe von Frankfurt, die Phoenix GmbH, die den klassischen Bio-Fachhandel, aber auch Unternehmen wie Globus oder auch Hitmärkte beliefert hat mit gesunden Lebensmitteln. Und ich kann nur ergänzend, was der Herr Gutbellet auch sagte, wichtig ist es die Zusammenarbeit. Ich sehe es auch so, Bio ist aus der Nische heraus, Bio ist da, Bio muss jetzt vermarktet werden, denn es nützt nichts, sag ich mal, wie die ganzen Diskussionen gehen, gesunde Landwirtschaft und so weiter. Es ist ja ein Miteinander. Was produziert wird, muss auch verkauft werden oder sollte auch verkauft werden. Weil um eine gesunde Produktion zu haben, einen ökologischen Landbau mit Ressourcen, mit Umweltbedingungen, bedarf auch einer Vermarktung. Und aus dieser Nische und dieses berühmte Mainstream, da müssen wir hin mit Bio. Aber man sieht es auch. Und ich sage es mal so ganz salopp, weil ich irgendwo aus der Praxis komme, wenn es Honig regnet, muss man auch Löffel in der Hand haben. Das muss einfach funktionieren, dass das, was wir wollen, auch in der Praxis umgesetzt wird und dem Verbraucher ermöglicht, gute Lebensmittel, sprich Bio-Lebensmittel in der Nachbarschaft zu kaufen. Und das ist, sage ich mal, unser Ziel. Mein Ziel seit vielen, vielen Jahren, dort ein Teil von zu sein. Und da kann man stolz drauf sein. Alle anderen, wie die Familie Gutbellet oder auch eine Familie Haupt in der damaligen Zeit, das zu fördern. Aber man sieht auch, dass Unternehmen wie ein Globus, dass sie sich dieser Sache öffnen. Noch zaghaft, aber der Weg, die ersten Schritte sind getan. Und ich bin voller Zuversicht, dass wir da in Zukunft weiter vorantreiben und nicht auf Politik oder irgendwelche Floskeln warten, sondern in der Praxis was für die Produkte tun.
Ja, das ist ein sehr guter Schlussgedanke gewesen. Wir müssen, der Markt muss Bio voranbringen, nicht irgendwelche Gesetze und Regelungen. Auf der anderen Seite haben wir über Agrarwende schon gehört. Die muss natürlich politisch gestaltet werden. Wir haben die erste kleine Intro-Runde abgeschlossen. Ich gehe gerne auch dann auf Ihre Fragen oder Ihre Meinungen ein, binde die mit ein, aber vielleicht hier an der Stelle aus dem Gesagten, gibt es da irgendwas, wo man gerne noch was anfügen möchte jetzt innerhalb der ersten Runde, innerhalb des Panels, oder war das erstmal alles so gut? Dann stehe ich auf und komme ein bisschen näher. Gibt es an der Stelle schon irgendeine Frage oder auch eine Meinung zu dem, was wir bereits gehört haben? Dann würde ich das jetzt gerne anbieten. Wir hätten auch ein Mikrofon. Das ist wichtig für die Übersetzung. Okay, nochmal. Ja doch, hier ist schon die erste Frage. Sehr schön.
Hallo there and welcome. This is very beautiful to see so many people that we can, you know, take from the experience. Actually, this morning,
Could you tell us who you are so we get a little bit more familiar?
Okay, my name is Subi Anaptawi. I come from Palestine.
Oh.
We're the largest exporters of agricultural products. We're a family business. I'm the third generation into the business, and I'm working into converting our business towards organic farming and fair trade as well. I'm having some problems with my father and my uncles because they don't see the new trends. And I have an expert with me in the company. We're building a coalition. We're organizing farmers. Now, the problem for me as a company is the idea of supply and demand. Like, my argument is that there is a demand for organic products and we should supply it, and that it's a growing trend. I wanted to see your opinion about this fact, because I had this morning, there was a discussion, and I asked this question and no one was able to answer me about the supply, demand, and the price, and this whole relationship between it and the future of the organic market. Is it going to be always the premium price? Is it going to go down? And like this whole three variable relationship between them. And if you can give us your input about that, please.
Okay, da wir ja überwiegend Deutsche sind, für den Fall, dass jemand kein Headset hatte und im Englisch nicht so gut folgen konnte, die Wortmeldung, er kommt aus Palästina und ist dort die Familienunternehmen, die größten Exporteure von Lebensmitteln. Und ihn treibt eine Frage um, wo er sich jetzt Erleuchtung erhofft. Wie ist das Verhältnis von Nachfrage und tatsächlich dem zur Verfügung stehenden Angebot? Und welche Rolle spielt da der Preis? Er sieht auch, dass die Nachfrage nach Bio da ist. Kommt da das Angebot nach? Können wir einmal eine kurze Runde, vielleicht hat jeder eine Meinung dazu.
Die Frage ist einfach und nicht einfach zu beantworten. Der Biomarkt ist mittlerweile so groß, dass im Biomarkt selbst sich die Qualitätspyramide, die wir früher aus dem Konventionellen kennen, von Premium über einen Mittelmarkt bis hin auch zu einem Preiseinstieg, ganz genauso auch in Bio abbildet. Sie haben mittlerweile Qualitäten im Preiseinstieg von Bio, wie sie auch im Discount gehandelt werden, in großen Mengen. Sie haben aber auf der anderen Seite auch Premiumprodukte, für die sehr gute Preise zu erzielen sind, weil sie eben mit Anbauverbänden in Verbindung erstellt worden sind, weil sie höhere Qualitäten haben, weil sie einen besseren Fußabdruck an verschiedenen Stellen haben, weil sie auch mit fairen Arbeitsbedingungen verbunden sind. Das heißt, man kann nicht so einfach sagen, ich habe jetzt hier ein Bioprodukt und jetzt möchte ich einen Preis X dafür haben, sondern mittlerweile ist der Markt von Bio absolut differenziert und zieht sich, man kann sagen, vom Top-Premium eben auch bis runter auf die Discount-Schiene verteilt. Und insofern ist es nicht so einfach zu beantworten, sondern Sie müssen sich eigentlich fragen, wo möchte ich eigentlich an diesem Markt präsent sein? Also setze ich mir auf Menge, auf Volumen, gehe ich über den Preis und möchte ich da eine möglichst breite Distribution haben? Oder sagen Sie, nein, ich habe ganz bestimmte Premium-Artikel mit ganz bestimmten Werten auch verbunden, die ich auch kommunizieren kann hin zum Verbraucher, die möglichst auch messbar und auch darstellbar sind. Und dann werden Sie auch einen anderen Preis dafür am Markt erlösen können. Aber diese Frage muss man sich in seiner Positionierung als Lieferant sehr deutlich stellen und schauen, was will ich und auf welchen Markt ziele ich? Weil so alles mal eben zu erreichen, dann geht man wahrscheinlich daran kaputt.
Ja. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen auf der Metaebene, dass wir sind in Deutschland ja quasi der zweitgrößte Markt für ökologische Produkte nach den USA, aber wir sind auch bekannt als der Markt für Billigprodukte. Nirgendwo gibt es Lebensmittel billiger, gemessen am Einkommen, das wir haben. Und wir hatten eben über viele Jahre eine massive Überproduktion von Lebensmitteln in der EU. Und das war immer das Problem. Wenn ich zu viel Angebot habe, habe ich immer ein Preisproblem, ja, bis der Markt den Preis wieder ausgleicht. Das heißt, wir haben jetzt auch in dieser Transformation der Wirtschaft hin zur Nachhaltigkeit eben auch über die biologische Erzeugung, haben wir so eine Art Damoklesschwert, dass wenn wir zu viel Bioprodukte produzieren auf der landwirtschaftlichen Ebene, dann kann es passieren, dass der Preis so stark nach unten geht, dass ich unter die Kosten komme, die ich quasi habe als Produzent und dadurch ein Problem bekomme und eventuell aufgeben muss. Das heißt, wir müssen, ich habe das in meiner vorherigen Arbeit sehr intensiv mitbekommen beim Verband, bei der Erzeugerzusammenschlüsse, wo am Beispiel Milch ist es sehr, sehr stark und deutlich zu sehen, wenn wir zu viel Biomilch auf dem Markt haben, dann sinkt der Preis so weit nach unten, dass dann auch ökologischen Milcherzeuger aufgeben müssen. Und da zeigt sich eben, dass wir ganz stark auf den Handel angewiesen sind. Der Handel ist in gewisser Weise eine Art Gatekeeper für Bio. Und jetzt das Wichtigste noch. In Deutschland sind wir sehr gut darin, Landwirte auf biologische Erzeugung umzustellen. Das ist Aufgabe der Anbauverbände, der staatlichen Institutionen aus der Agrarfortbildung etc. Aber wer stellt die Verbraucher um, dass sie gerne und möglichst häufig regelmäßig zu Bioprodukten greifen? Und dadurch bekomme ich einen Pull-Effekt, der dafür sorgt, dass das, was dann auch ökologisch produziert wird, auch tatsächlich über den Markt realisiert wird. Weil wenn wir nicht auf die Politik warten, bekommen wir auch über die Politik nicht die Leistungen honoriert, die die ökologischen Erzeuger erbringen. Sie bringen mehr Artenvielfalt, sie bringen mehr Bodenschutz, Wasserschutz bis hin zum Klimaschutz. Diese Leistungen müssen wir derzeit noch zu einem großen Teil über den Markt abgelten und sie werden nicht politisch honoriert, obwohl es eigentlich eine politische Agenda ist, für die Nachhaltigkeit zu sorgen und nicht rein eine marktwirtschaftliche. Das ist das Thema, weshalb eben auch Handel so wichtig ist, weil er kann mit kleinen Stellschrauben viel tun für die ökologische Produktion.
Ja, ich würde sogar noch betonen, der Handel hat eigentlich die zentrale Macht. Er ist nämlich genau die Schnittstelle, dieses Dreieck Angebot, Nachfrage und auch über Preismechanismen zu regeln. Da interessiert uns natürlich jetzt noch Peter, was du dazu zu sagen
hast. Ja, ergänzend möchte ich sagen, oder ganz pragmatisch einfach, die Sortimentsgestaltung bei Bio ist ja kein Hexenwerk. Es gibt gewisse Parameter, die gelernt sind aus Kundensicht und die muss der Handel praktisch erfüllen und will er ja auch erfüllen. Das heißt, es gibt die genannten Pflichtartikel oder die Preiseinstiegsartikel, die der Kunde auch möchte, die ja auch aus dem konventionellen Bereich gewohnt ist, der dann sich auf seine Erkenntnisse gesünder ernähren will. Das heißt, er möchte eine Teigware für 89 Cent kaufen. Es ist ja auch möglich im organischen Bereich, im Organikbereich. So, des Weiteren gibt es aber den guten Mix hinzubekommen und wer die Fläche hat und wer auch die Verbindung hat zu dem Artikel, der sagt, ja, ich bediene diesen Kunden, der wirklich aufs Portemonnaie schauen muss und ich kann den Preiseinstieg abdienen, aber ich habe auch ein Premium-Produkt, was von der Zusammensetzung her, vom Anbau her, nochmal eins draufsetzt und so biete ich halt dem Kunden genau diese Parameter, wie er es aus dem konventionellen Bereich gewohnt ist. Preiseinstieg, Mittelklasse, hochpreisig und ich sage das immer so in der Praxis, wenn man eine Sortimentsgestaltung betreibt, es gibt ein Pflichtsortiment und ein Kürsortiment, der richtige Mix. Den muss ich finden. Ist natürlich auch weitestgehend nochmal standortspezifisch, das muss man sagen.
Ja, ich glaube, das war eine sehr ausführliche Beantwortung, hoffentlich mit ein paar neuen Ideen und Anregungen. Das Thema bleibt sicher auch spannend fürs Familienunternehmen. Ich gucke weiter in die Runde. Gibt es eine zweite Wortmeldung oder auch eine Meinung, die man gerne einbringen möchte?
Hi, I'm Tia with the Canada Organic Trade Association. In North America, there's a real vertical integration happening with large retailers having their own private label, starting to buy farmland even to mitigate the risk of not having supply. It's creating a problem for smaller brands and smaller farmers to be able to sell and losing opportunities in the marketplace. So I'd like to understand, is that trend happening here or what are you doing to make sure there's an opportunity for small farmers and brands to continue to grow?
Ja, die Frage aus Kanada, auch nochmal in zwei Sätzen zusammengefasst. Da geht es um die vertikale Integration. Was man in Amerika beobachtet, ist, dass die Firmen, sehr große Firmen, eben vertikal integrieren, bis hin sogar Land aufzukaufen und selbst die Rohwarenproduktion unter ein Dach zu bringen. Und da war jetzt die Frage, ob man ähnliche Trends bei uns erkennen kann. Wir können auch wieder eine kleine Runde machen oder auch nur ausgewählt, wer was dazu sagen will.
Ja, also diese Trends gibt es auch schon bei uns in kleineren Ansätzen. Jetzt ist die Frage, finden wir das gut oder schlecht? Etc. pp. Ich persönlich mit meinem marktwirtschaftlichen Verständnis finde das nicht so gut. Also sprich, ist die Frage, was macht so etwas wie eine Kartellbehörde da eigentlich, was den Wettbewerb angeht. Bei uns gibt es auch konkret, dass der größte deutsche Händler Apfelplantagen kauft oder auch der größte reine Biohändler ein ganzes Biodorf kauft. Das ist möglich. Aus meiner Erfahrung, als ich für Erzeugerzusammenschlüsse gearbeitet habe, habe ich auch gute Gegenbeispiele. Viele kleine, gerade Südtirol ist so ein Beispiel, da geht es um Apfel oder Milch, ganz viele kleine Bauern, die sich zusammenschließen und eine starke Marke mit guten Qualitäten bilden. Und das gibt es ja auch in den USA. Dort gibt es ja auch Farmers Associations, die eine starke Marke haben und noch eine gewisse Dominanz. Die Frage ist nur, wie geht es immer weiter und konzentriert sich der Markt immer weiter? Aus meiner Sicht entstehen aber dort, wo immer größere Skalen ja dann auch Monokulturen an Handelsmarken ausbilden, entstehen wieder neue Räume für kleinere Start-ups, für besondere Marken. Und hier werden natürlich die großen Player ihre Kräfte so lange ausnutzen und sich ausdehnen, wie es ihnen möglich ist. Da helfen quasi nur entweder gesetzliche Regelungen oder dass der Erfolg nachher mit der Größe nachlässt, weil es einfach nur ein langweiliger Massenmarkt ist. Und ich denke, das würde der Biobranche, dem Gedanken der Vielfalt, der im Grunde hinter Organic steht, wird es sehr gut zu Gesicht stehen, dass wir auch eine vielfältige Branche erhalten. Da sind wir aber natürlich ein Stück weit auf die gesamte Wertschöpfungskette angewiesen, dass es mutige Akteure gibt, die auch im kleineren Bereich selber Landwirtschaft oder Manufakturen betreiben und dann eben interessierte Kunden, die auch das besondere Produkt möchten und nicht das Produkt aus einer großen Organic-Massenfabrik sozusagen.
Möchte das noch jemand von euch ergänzen oder war das umfassend?
Also ich denke, das ist wie immer im Leben, sag ich mal, wo Sonne scheint, gibt es auch Schatten. Ich persönlich befürworte diesen Konzernstrukturen nicht, muss man sagen, aber sie fordert auch den Kleinen heraus. Das muss man ja auch sehen. Und deswegen, das ist halt so, freie Marktwirtschaft ist was sehr, sehr Positives, hat aber, wie gesagt, auch in diesem Bereich natürlich, wie schon erwähnt, die Schattenseiten, die es dann sind. Aber es ist auch eine Herausforderung für den Mittelstand und für den kleinen Bauern zu sagen, ja, ich behaupte mich in meiner Region und beliefer die 17 Läden, die in meiner Gegend sind, hervorragend mit Ware und im Direktbereich.
Ja, Größe allein ist ja auch nicht ausschlaggebend. Wir haben die zwei Spitzenreiter im LEH, haben beide eigentlich genossenschaftliche Strukturen. Natürlich die sehr groß, aber letztendlich sind auch da die Kaufleute noch genossenschaftlich strukturiert. Ich gucke nochmal in die Runde, ob es noch eine Wortmeldung oder eine Frage gibt. Das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Ich habe natürlich noch ein bisschen was vorbereitet. Wir haben auch noch ein paar Minuten. Am Schluss hätte ich ganz gern von jedem noch so ein kleines Schlussstatement, aber 10 Minuten sind uns noch verblieben. Ich würde gerne nochmal, Jan, zu dir kommen. Du warst ja maßgeblich beteiligt an dem heiß diskutierten Engagement der Kooperation von Bioland noch zu deinen Bioland-Seiten und Lidl. Was wir hier diskutiert haben und die Beispiele und auch mit Good Berlet haben wir ja im klassischen LEH. Jetzt haben wir in Deutschland insbesondere das Discount-Prinzip, das man glaubt, dass es hier erfunden wurde. Ist da nochmal ein qualitativer Unterschied? Muss man da andere Dinge berücksichtigen? Mittlerweile ist Aldi nach meinem Wissen vom Volumen her der größte Vermarkter von Bioprodukten, nicht mit einem Vollsortiment, sondern mit einem selektiven, schnell wachsenden Sortiment. Vielleicht dazu.
Ja, ich meine, das wurde ja auch schon angesprochen. Es sind die gleichen Mechanismen wie im konventionellen Lebensmittelhandel, einschließlich Discount. Genau dasselbe erleben wir jetzt von wegen Qualitätspyramide und auch von den Formaten her in Bio. Das heißt, es geht um Eckartikel, die gut laufen. Es geht auch um Artikel, wo, würde ich mal sagen, teilweise der Preisunterschied, sagen wir jetzt, zwischen Verbandsbio und EU-Bio nicht groß ist. Und was wir in dieser deutschen Diskussion aber beachten müssen, ist, dass im Grunde 2002 hat Plus damals angefangen, als Discounter mit seiner Handelsmarke Bio-Bio eine eigene Bio-Range aufzulegen. Seitdem ist das etabliert im deutschen Discount und seitdem liefern natürlich auch deutsche Hersteller bzw. Landwirte an Discounter. Was jetzt neu ist, ist, dass systematisch die in dem Fall Bioland-Qualität auch ausgelobt wird und im Sourcing dafür gesorgt wird, dass es Bioland oder Bioland anerkannte Rohware auch ist, die hier drin ist. Und die Kollegen dieses Discounters, die verstehen ihr Geschäft sehr gut, die haben sehr viel Erfahrung gesammelt im GVO-freien Bereich, die haben Erfahrung gesammelt mit einer Regionalmarke. Das heißt, sie kennen die Herausforderungen, die bestehen, wenn Ware knapp ist. Ja? Und ich denke, wir bekommen jetzt hier eine Basis für die Massenprodukte gelegt, die auch sehr wichtig ist, damit unsere Bauern in Deutschland weiter stark umstellen können. Wir alle wollen die Ökologisierung der Landwirtschaft, das ist die Basis der Agrar- und Ernährungswende. Und je stärker wir die ausgedehnt bekommen, desto mehr müssen wir eben auch Bioprodukte verkaufen, und zwar als solche, nicht als konventionelle, quasi stillheimlich vom Markt schieben. Und das findet nun mal in Discountern statt in Deutschland, das Massengeschäft. Das müssen wir einfach wissen. 98% der Deutschen gehen mindestens einmal im Jahr zum Discounter einkaufen. Das sind Realitäten und die Discounter, ja, gehören mit zu unserem Lebensmittelhandel ganz stark. Und wie du gesagt hast, die eben auch sind dann mengenmäßig auf jeden Fall Marktführer und trotzdem werden sie in bestimmten Bereichen uns nicht helfen zu ökologisieren, nämlich dort, wo ich nicht die Schnelldreher habe, dort, wo ich nicht die Imagebringer habe, sondern hier wird es weiterhin der qualitätsorientierte Handel sein, der eine große Vielfalt und die Besonderheiten der Bioprodukte bringt. Aber gerade, ich habe das Beispiel Milch angesprochen, ohne die Fokussierung von Lidl auf deutsche Biomilch, das heißt, wie viele andere es tun, Milch aus Österreich oder aus Dänemark oder eventuell aus Holland zu kaufen, um sie hier in Deutschland zu vermarkten, die Molkereien international sich gegenseitig ausstechen zu lassen, die Preise hier über die Grenzen hinweg zu dumpen, das dagegen hat sich Lidl dann entschieden und ist jetzt darauf angewiesen, deutsche Biomilch zu vermarkten. Und das heißt, dass unsere Milchbauern, die in der Warteschlange standen, um auf ökologische Produktion umzustellen, endlich verstärkt umstellen konnten und wir hier die Ökologisierung vorangetrieben haben. Das als ein Effekt. Sicher kann man dieses Thema sehr umfassend und sehr vielfältig diskutieren, aber damit die Bauern hier umstellen, ist es hilfreich, dass eben auch im großen Stil dann Verbandsware, wie es genannt wird, vermarktet wird. Und ganz wichtig ist, die Bauern müssen sich zusammenschließen, um mit solchen großen Handelspartnern überhaupt mengenmäßig arbeiten zu können und aber auch auf der anderen Seite, um voneinander zu wissen, wer was wie wo und sich eben nicht preislich ausspielen zu lassen. Und wir können die Landwirtschaft nur ökologisieren, wenn das, was produziert wird, auch zu vernünftigen Preisen vermarktet werden kann.
Ja, vielen Dank vor allem für das Beispiel Milch. Ich erlebe es gerade aktuell. Wir haben eine Praktikantin aus dem Allgäu. Der Vater hat gerade seinen Betrieb aufgegeben, maßgeblich motiviert, weil er nicht in die Biovermarktung reinkam, weil der Markt durch die vielen Umsteller jetzt eng wurde und in der Tat Importmilch noch ein Stück weit wegnimmt. Da, denke ich, ist Tegut ja in der Sortimentsausrichtung mit einer Fokussierung auf Regionalverarbeitungsstätten zu schaffen, ja vorangegangen. Ich würde diese Frage so ein bisschen weiterspielen wollen, Thomas. Durch den doch massiven Einstieg ist eine Konkurrenzsituation entstanden. Ich mache es an einem Beispiel fest. Kann bei dem einen großbekannten Discounter ein Mangolassi kaufen für den halben Preis Bio. Ich weiß auch, wer es produziert. Das ist natürlich ein Private Label, wo das im LEH nebendran bei Rewe in dem Fall. Wie geht man damit um? Das ist ja ein Wettbewerb, da muss man ja eine Antwort drauf finden. Wenn der Preisunterschied so groß ist, bei näherliegenden Produkten ist klar, da ist es relativ einfach, da gibt es ja das Mangolassi. Das gibt es ja nur als Marke. Ich wollte es nur als ein...
Es ist ja so, das Discount-Prinzip ist ja eigentlich ein ganz einfaches. Ich schaue mir an, was im Markt gut läuft und wenn das gut läuft, dann nehme ich das auch rein und wenn es nicht mehr läuft, schmeiße ich es wieder raus. Also wie zum Beispiel bei der fairen Banane bei Lidl, die war genauso schnell wieder draußen, wie sie drin war, weil der Kunde sie nicht gekauft hat. Also das sind die relativ leidenschaftslos. Und die sind in der Lage, durch extrem große Volumen bestimmte Artikel auch sehr preiswert anzubieten. Das ist so. Jetzt darf man aber auch nicht die Augen verschließen. Da ist mir lieber ein Discount, der versucht, wie in dem Fall, eben über Bioland auch zu gehen und der versucht auch noch Qualitäten zu handeln, als der es nur über den Preis versucht. Also insofern begrüße ich eher die Initiativen der Verbände, auch über die anderen Händler zu gehen, um damit den Anteil der Verbandsware zu erhöhen und zu schauen, wie kann man sich noch weiter nach oben entwickeln und nicht den Versuch zu machen, irgendwie immer gerade so noch eben an der EU-Bio-Verordnung zu kratzen und eigentlich eher zu versuchen, den Markt nach unten zu entwickeln. Also solange sich das nach oben entwickelt, ist das mal die grundsätzlich richtige Tendenz. Wenn man auf einzelne Artikel schaut, dann muss man immer aufpassen. Ja, das mag zum Teil auch der gleiche Hersteller sein, heißt nicht immer, dass es der gleiche Inhalt ist.
Ja, das ist
das wird dann sehr spannend. Also wir vergleichen das auch immer zu, wenn man sich da mal den Anteil von Frucht anschaut oder ob dann Zucker zugesetzt oder nicht zugesetzt ist. Weil ein Hersteller, also manchmal ist es zwar der gleiche Hersteller, aber es ist nicht das gleiche Produkt. Weil ein Hersteller ist ja auch nicht blöd. Wenn er unter einem bestimmten Preisdruck kommt, dann fängt er an und lässt das eine oder andere weg oder ersetzt das eine oder andere im wertgebenden Bereich. Dann habe ich beides mal einen Lassi vom gleichen Hersteller, aber ich kaufe eigentlich einen anderen Artikel.
Also in dem Fall also ist der Rezept gleich,
muss man schon, da geht es übers Cake. Da muss man schon sehr genau drauf schauen.
14%.
So, aber Markartikel geben, ja, wo ein Hersteller einfach froh ist, wenn er Volumen macht, das ist allerdings meistens, das gibt es im konventionellen Bereich auch. Wir wissen aber auch, dass das die Hersteller sind, wenn der Anteil zu groß wird, die dann sehr abhängig sind von einem Lieferanten, sehr erpressbar sind, das wird irgendwann sehr ungemütlich. ungemütlich für die. Also das ist eine Entwicklung, da kann man sich reinentwickeln, ist aber eine schwierige Positionierung nachher für den Hersteller. Ich glaube, ja, natürlich ist es Wettbewerb, aber ich habe schon gesagt, wir leben sowieso im Wettbewerb im Handel. Also wer keinen Wettbewerb mag, sollte in Deutschland bloß nicht in den Handel gehen. Also wir sind der kompetitivste Markt für Lebensmittelhandel weltweit hier in Deutschland. Und das trifft nicht nur auf den konventionellen Bereich, sondern das trifft mittlerweile eben auch auf den Biosektor zu. Und darin muss man sich bewegen wollen. Und in diesem Wettbewerb muss es einem Spaß machen zu schauen, wie gibt man die Richtungsimpulse, die in die richtige Richtung gehen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Entweder der Markt geht nach unten oder er geht qualitativ nach oben. Wenn man es schafft, durch ein paar gezielte und geschickte Bewegungen den Markt mit nach oben zu nehmen, dann sehe ich das Ganze immer noch sehr positiv. Gefährlich wird es eben wirklich, wenn sich eine Spirale bilden würde, die nach unten geht. Und dann wird es auch schwierig für Qualität. Und dann, glaube ich, würde es auch Image, aber auch markttechnisch sehr schwierig für Bio. Weil dann wird sich der Konsument irgendwann fragen, was ist denn hier der Unterschied? Und dann wird es wirklich gefährlich wieder für den Gesamtmarkt.
Für dich hätte ich noch eine Frage, wo ich gern vertiefend rein will. Wir reden hier über Vollsortiment. Es ist aber eine Tatsache, dass viele aus der Biobranche kommende verarbeitende Unternehmen, vor allem die 100% Bio, die etablierten, die Pionierunternehmen, ja die Handelstreue zum Naturkosthandel haben. Wird sich das weiter, es löst sich auf, es bröckelt. Man findet immer mehr Bio-Handelsmarken im LEH. Wird dieser Trend weitergehen oder da irgendwann mal auch ein Ende in der Dynamik?
Also meines Erachtens nach wird der Trend weitergehen. So ähnlich wie in der ökologischen Landwirtschaft geht es auch nicht um den Anbau nur, sondern auch um die Vermarktung. Das heißt, ein Betrieb braucht verschiedene Absatzkanäle und der reine Fachhandel bietet ihm nicht mehr diesen Absatz. Leider, sage ich einfach mal, weil es sind andere gewachsen und der Fachhandel ist nach meiner Ansicht etwas stehen geblieben und andere Betriebe sind gewachsen. Somit braucht man diese Ausweichung. Und Wettbewerb in Deutschland, ja, wie der Herr Gutbelet das schon sagte, der ist da, mit dem muss man leben und machen, aber auch der Produzent. Deswegen, ob er, sag ich mal, seine Produkte in den Discount liefert oder in den Fachhandel oder in den LEH, das ist seine Entscheidung, aber was man wirklich muss, und die Macht liegt beim Kunden. Und man sieht es genau an dem Beispiel Bananen. Bananen wurden beim Lidl nicht akzeptiert zu kaufen. Aber, und das nächste ist, der heutige Kunde nach meiner Ansicht ist so mündig, dass er wirklich die Unterschiede der Produkte sieht. Und es gibt gravierende Unterschiede, gerade wenn man sich speziell in der Beschaffungsbereich damit beschäftigt. Die Unterschiede liegen in der Zusammensetzung des Produktes, aber auch in der Verpackung. Und da wirklich, der Kunde ist mündig und unterscheidet und deswegen scheitern auch einige Betriebe an gewissen Produktgruppen, weil die können die nicht handeln. Nicht, weil sie es nicht können vom Handeln her, sondern weil der Kunde sie nicht akzeptiert. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung, weil der Kunde ist mündig geworden, schaut und trifft seine Auswahl für seinen Einkauf.
Das ist natürlich eine sehr gute Brancheneinschätzung, den mündigen Kunden braucht es, damit sich der Biomarkt noch mehr im Mainstream entwickeln kann. Es braucht den aufgeklärten Kunden, es braucht den willigen Kunden. Wir haben über den Widerspruch ja gehört, zwischen Wille und Handeln. Wir sind mit der Zeit fast am Ende. Ich wollte zur Schlussrunde einfach nochmal die Runde geben. Ihr hattet es auch, irgendjemand kam es. Auf Sicht wollen wir ja eine Agrarwende, eine Ernährungswende. Das heißt, wir wollen 100% Bio. Die Bio-Bewegung ist da momentan intensiv mit beschäftigt, dafür zu kämpfen. Es gibt jede Menge Indikatoren, das wird man morgen in der Session behandeln. Da heißt es 100% Bio, Gaga oder machbar. Mit Renate Kühners werden wir das diskutieren. Aus Handelssicht und aus eurer Sicht, auch so lange schon dabei zu sein, 100% Bio, ist es machbar? Und dann haben wir doch gar kein Thema mehr. Dann brauchen wir die Runde in 10 Jahren nicht mehr oder spätestens 15, weil ja dann alles Bio ist. Ist das realistisch? Kurze Antwort bitte.
Es wird ja gerne mal von Marktversagen gesprochen oder auch von Politikversagen. Solange die Rahmenbedingungen für unseren Markt nicht so gesetzt werden, dass das, was knapp ist, teuer ist, einen Preis bekommt. Sprich, wir haben ein Problem mit der Artenvielfalt. Die Arten sterben aus. Na und? Wir haben ein Problem mit dem Klimawandel. Es wird heiß, es wird teuer. Na und? Wird nicht eingepreist. Wir haben ein Problem mit Trinkwasser, Nitratverseuchung. Na und? Bezahlen wir über unseren Wasserpreis. Ändert sich nichts. Wir haben eine massive Bodendegeneration. Dem Landwirt in seiner betriebswirtschaftlichen Kalkulation tut das keinen Abbruch. Er merkt das erst später. Solange die Rahmenbedingungen es uns erlauben, dass die Knappheiten nicht eingepreist werden, werden wir es nicht schaffen mit 100% Bio.
Ja, auf den Buchtitel runtergebrannt. Wir müssen aufhören, dass die Preise uns belügen. Wenn wir ehrliche Preise haben, dann ist es machbar. So kann man es, glaube ich.
Also das ist der eine Bereich. Man kann es ja andersrum aufziehen. Wenn ich die Welt ernähren möchte, dann muss ich das ökologisch machen. Und da gibt es genügend Studien, Studien dazu, auch im Welternährungsrat, der ganz klar aufzeigt, weltweit muss ich dazu kommen, dass wir eine Landwirtschaftswende bekommen, weil sonst ernähre ich die Leute eben nicht. Und das ist gar nicht so das Problem in Ländern, die noch einen gewissen Humus haben. Aber selbst in Deutschland ist die Humusschicht halt nur noch so hoch. In den USA ist es etwas dicker, die hatten ein paar tausend Jahre mehr Zeit, mit den Bisonherden die aufzubauen. Aber an sich ist die Humusschicht ist dünn. Und wenn ich schaue, wo die Weltbevölkerung wächst, dann ist die Humusschicht dort nicht mehr vorhanden. Also brauchen wir eine Landwirtschaft, die in der Lage ist, Böden wieder zu veredeln. Eine Landwirtschaft, die in der Lage ist, wieder Fruchtbarkeit aufzubauen. Das heißt, es ist überhaupt nicht die Frage, ob wir das hinkriegen, sondern wenn wir das nicht hinkriegen, werden wir Probleme haben, die Welt zu ernähren. Und es ist genau umgekehrt, wie immer weiß gemacht wird, dass wir wahnsinnig mehr Flächen bräuchten und so weiter, dass das alles nicht ginge. Das Gegenteil ist eben der Fall. Wir brauchen eine Ökologisierung der Landwirtschaft, ob das immer gehen muss nach den EU-Bio-Standards und ob das sozusagen ein Biolandstandard ist. Das muss man sicherlich regional schauen, was die richtigen Wege sind, die umsetzbar sind. Da haben wir mit ganz kleinbäuerlichen Strukturen zu tun in diesen Regionen. Aber die brauchen eine Landwirtschaft, die eben wieder Böden fruchtbar macht. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann, glaube ich, werden wir ganz andere Themen haben, wenn wir hier sitzen.
Du hast das Schlusswort, Peter.
Ich denke, das ist nicht die Frage ob, sondern eine Pflicht für die Welt, es so zu tun. Und ich denke, die Produkte müssen bewertet werden, dass jedes Produkt eine gewisse Wertigkeit und die Wertigkeit dementsprechend auch bezahlt wird. Und wenn ich ein Beispiel aus dem konventionellen Bereich bringe, ein kostbarstes Gut der Welt ist Wasser. Warum kostet der Liter Wasser 13 Cent? Das ist einfach nicht richtig. Das muss man einfach sehen. Ist zwar jetzt ein konventionelles Beispiel, aber da gibt es auch Beispiele in anderen Bereichen noch. Und deswegen, sage ich mal, ist es nicht ein will ich oder kann ich, oder es ist eine Pflicht für uns, darauf hinzuarbeiten und auch in der nächsten Generation, das dorthin zu treiben.
Ja, an der Stelle und pünktlich auf die Minute haben wir die Dreiviertelstunde, glaube ich, sehr gut gefüllt, eine ganze Reihe von Aspekten des Themas behandeln können. Ich möchte mich erstmal nochmal herzlich bedanken hier bei unserem Expertenpanel, dem Jan Nissen, Thomas Gut-Perlet und Peter Boguszewski. Da danke natürlich auch an Sie, das ist ja ein richtig gutes Publikum jetzt gewesen. Das zeigt, wir haben ein spannendes, wichtiges Thema diskutiert. Wir sind uns Konsens, dass wir das große Ziel haben wollen und es auch erreichen unter den genannten Voraussetzungen. An der Stelle auch nochmal meinen Dank an die Übersetzung. Ich kriege das auch ein bisschen mit welcher Emotion und mit welcher Freude übersetzt wird. Ich glaube, das sind auch spannende Themen für die Übersetzer. Auch die Technik hat 100% wieder geklappt. Genießen Sie weiter die Messe. Das Programm bietet in den nächsten Tagen noch ganz, ganz tolle weitere Themen. Vielleicht sieht man sich hier wieder. Ansonsten helfen Sie mit, das große Ziel, die Agrar- und Esskulturwende zu schaffen. Ich meine, wir packen es. Packmas. Dankeschön.